So, nun habt ihr schon einiges gehört. Ich würde sagen, einige Impulse waren auch schon wirklich dabei, so zu hören. Ich hoffe, du hast schon ein bisschen was mitgenommen und der Herr hat zu dir gesprochen. Es ist immer wieder eine große, ganz wichtige Sache, dass wir nicht nur darauf warten, was kommt von vorne, sondern uns innerlich entscheiden, Herr, ich gehe auf Empfang. Herr, lass mich dich hören, innerlich zu beten und dann spricht er auch, ne? Er ist da und das Herz, was sich ihm betend Vertrauen zuwendet, das wird er nicht leer zurücklassen. Ne? Mach das immer wieder im Herzen fest und bete, dass der Herr bei dir ankommt. Mich hat auch bei einem Gebetstreffen für Live on Stage, wir haben immer mittwochs um 18 Uhr gebetet, eine Bibelstelle beeindruckt, hatte jemand mitgebracht, wo der Apostel Paulus im Kolosserbrief, ist meines Erachtens die Stelle, betet, bitte betet, dass der Herr uns eine Tür für das Wort auftut, schreibt er da. Und dann mal kurz zu überlegen, boah, wer sagt denn das? Das sagt der Apostel Paulus. Super ausgebildet der Mann, super begabt der Mann, mega inspiriert, Wunder passieren, bis Totenauferweckung durch ihn. Und er sagt zu seinen Geschwistern, betet, dass der Herr eine Tür fürs Wort auftut, weil wir alle von der Gabe abhängig sind. Natürlich, ne, ist wichtig, dass wir einen guten Dienst hier vorn tun, aber ich möchte es dir einfach mal ans Herz legen. Demütige dich unter die Gnade Gottes, mach es in deinem Herzen fest, dass der Herr dich segnet, dich empfangen lässt, dass Gott zu dir spricht, weil du brauchst sein Wort, brauchst sein Reden. Am letzten Freitagmorgen, vorgestern, habe ich etwas Besonderes erlebt. Es war so dann wieder der nächste Tag mit Live on Stage und Kerstin und ich haben zusammen gebetet für diesen Tag. Und es war schon so, dass ich irgendwie abzeichnete, oh, hier kommt so ein kalter Wind und der sieht dann bei solchen Veranstaltungen so aus, der eine fühlt sich nicht so gut, oh nee, bleibe ich nicht doch lieber zu Hause. Der nächste, oh, die Arbeit, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich wirklich heute Abend mitkommen kann. Einer, der dann so, ach Mensch, ich müsste den Rasen eigentlich mal mähen. Plötzlich wird es total wichtig, den Rasen zu mähen, das aufzuräumen, endlich mal diesen Brief zu beantworten, den man schon lange an das Landratsamt schreiben müsste oder so. Plötzlich gibt es ganz viel Zeug, was zieht und dich ablenken will. Und ein Stück weit war das auch bei uns zu Hause so. Und ich habe gemerkt, Mensch, das ist nicht normal. Da ist eine geistliche Wirkung drin. Nur es gibt so Dinge, die passieren alle Tage. Aber wenn manche Dinge so gebündelt passieren, dann kann man ein bisschen aufhorchen. Aha, was passiert hier? Und ich dachte, es ist wichtig, jetzt zu beten. Ich habe später auch einige Nachrichten an Leute in der Gemeinde geschickt, so an die Gemeindeleitung, an andere. Lasst uns beten, dass wir uns hier diese Chance nicht rauben wollen. Und es war dann ganz toll, am späten Nachmittag sagte dann einer zu mir, mit dem ich noch telefonierte, der auch von diesem Kampf berichtete und der dann sagte, wer weiß, wann diese Gelegenheit wieder kommt, solch einen Abend zu erleben, wie ihn Live on Stage bietet. Dachte ich, genau ins Schwarze getroffen. Ein Gedanke und habe gemerkt, da ist im Herzen ein Kampf passiert und jemand, der durchgedrungen ist, sich das nicht nehmen zu lassen. Und dann beteten also Kerstin und ich auch an dieser Stelle, auch gerade für die Familie oder auch sonst für den Abend. Und dann hatte ich einen Eindruck im Gebet, dass Gott einen Impuls in mein Herz gibt. Und zwar, dass unser Benjamin mitkommt zu der Veranstaltung. Wer unseren Benjamin nicht kennt, der ist 8 Jahre alt. Ja, also es war jetzt nicht so selbstverständlich, weil das geht dann auch lange, also vor 23:30 abends bist du nicht zu Hause und auch die Botschaft des letzten Abends war auch sehr ordentlich, dass es darum geht, dass jemand stirbt, aber er hatte ziemlich klaren Impuls, dass der Benjamin mitkommen soll. Wie das dann so ist, nicht zu viel, natürlich mit Verstand auch drüber schon zu denken, aber es nicht davon abhängig zu machen und dann zu glauben, zu vertrauen. Und so habe ich dann auch das mit Kerstin geteilt und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mal. Und dann das im Glauben festzuhalten. Dann gab es die erste Überraschung, als der Bus dann losfuhr, als wir uns hier dann trafen und es dann ziemlich eng wurde und der Bus nicht reichte, ne, habe ich plötzlich gemerkt, ups, da sind noch 2 andere Kinder dabei. Plötzlich hüpfte die kleine Anna Gottstein darum. Und dann war noch ein anderer kleiner Daniel dabei von Michael Grädler. Die Schwester hat einen Sohn, der Daniel heißt, auch 8 Jahre alt. Ne? Und dann waren plötzlich 3 Kinder im Bus. Dachte ich, das ist ja überraschend. Dann fuhren wir also nach Nürnberg und dann fiel mir auf, okay, in der Meistersingerhalle dann, da ist ja noch so ein Kind. Und da ist auch noch so ein Kind. Und dann kam es irgendwie auch, dass ich jemanden suchte und deswegen einmal auch vorne bei der Bühne vorbeilief. Da sitzt ja noch ein Kind. Und plötzlich dachte ich, okay, es sind doch einige Kinder hier. Zweite Beobachtung. Und dann kam die dritte Situation. Dann geht das Ganze los und dann werde ich nochmal daran erinnert, worum es denn den Abend so thematisch eigentlich geht. Weil es gibt dann auch vorher so ein Interview, ne, weil es sind keine erdachten Geschichten, es sind reale Geschichten, die dann im Musical dargestellt werden. Und dann erzählt eine junge Frau, wie sie durch eine Krebserkrankung ihre Mutter verloren hat. Für mich auch ein hartes Thema, weil es auch meine Geschichte ist, in jungen Jahren meine Mutter verloren zu haben. Und dann dachte ich auch nochmal so, Mensch, mein Sohnemann, das ist ja ganz schön heavy, ganz schön krass. Und dann kommt ein Impuls zu mir, die Kinder müssen hören, Jesus ist stärker als der Tod. Die Kinder müssen hören, schon in jungen Jahren, Jesus ist stärker als der Tod. Und das ist viel vernünftiger, als man vielleicht zunächst denkt, weil man denkt, man muss die Kinder ja schützen, was natürlich auch richtig ist. Natürlich muss man schauen, wofür schützt man Kinder, aber auch zu realisieren, was ist denn die Lebensrealität der Kinder? Hat mein Benjamin das mitgekriegt mit seinen 8 Jahren, was in der Ukraine passiert? Ja, er hat es mitgekriegt. Er hat es mitgekriegt. Da sterben nicht nur jeden Tag 100 Leute, nein. Da sterben auch nicht nur Soldaten und so weiter und so weiter. Ihr kennt das alles, ich will darauf jetzt nicht näher eingehen. Aber auch anderes. Ich gebe jede Woche ein paar Stunden Religionsunterricht, so 3 Stunden die Woche. Ich habe eine Klasse in der Montessori-Schule, das ist eine 3., 4. Klasse und mache mit denen Religionsunterricht. Und das ist ganz toll, weil super viel Freiheit da ist. Ich kann über die Bibel sprechen, über Jesus sprechen. Das ist eine ganz tolle Situation, wirklich eine Chance, wirklich da was weiterzugeben. Und da habe ich mich natürlich auch interessiert, was haben wir bisher so gemacht? Und dann hatten die so eine Mappe. Dann blättere ich das mal so durch und dann, okay, dann war irgendwie die Aufgabe so, du sollst malen, was dir wichtig ist oder wertvoll ist oder irgendwie sowas. Ne? Und ich blättere so durch und plötzlich hat da einer so einen Eimer gemalt. Ich dachte, was ist das denn? Und dann lese ich darunter, das ist mir wertvoll, weil da meine Schwester drin ist. Und plötzlich sehe ich und verstehe, das ist gar kein Eimer, das ist eine Urne. Und auch Kinder erleben, dass andere Kinder, dass Menschen sterben. Deswegen, Kinder müssen hören, dass Jesus stärker ist als der Tod. Amen. Jesus ist stärker als der Tod. Wir feiern das am Kreuz, dass Jesus den Tod besiegt hat. Amen. Und wir wollen im Anschluss an die Predigt auch wieder Abendmahl feiern. Und das ist eine Dimension des gewaltigen Werkes, was Jesus getan hat. Dass er den Tod für uns besiegt hat. Du und ich, wenn du Jesus Christus, deinen Herrn und Erlöser nennst, müssen nicht ins Grab, müssen nicht in das Totenreich gehen, sondern dürfen direkt ins Paradies gehen. Halleluja. Dürfen das ewige Leben haben und sind vom Tod befreit. Und sind auch von der Bedrohung der Macht des Todes befreit. Ich lese euch mal einen Vers aus dem, oder 2 Verse aus dem Hebräerbrief. Ich versuche es jedenfalls. Da heißt es in Hebräer 2, die Verse 14 und 15, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er, Jesus, gleichermaßen es angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Sind also nicht nur für die Zeit, wenn du körperlich hier stirbst, zum Leben, sondern auch jetzt von der Angst vor dem Tod, von der Furcht, errettet zu sein, auch von dieser Machtwirkung des Teufels, die er hat, erlöst zu sein. Halleluja, Jesus befreit von dem Tod. Jesus befreit von dem Tod. Aber der Tod ist noch ein größeres Thema. Es war interessant, dass es eigentlich ein Thema war, das sich durch alle 3 Musicals durchgezogen hat, durch alle 3 Lebensgeschichten durchgezogen hat. Im ersten Musical gab es diese Mutter, die um ihr Kind kämpfte, das Benjamin hieß. Und das ist zwar eigentlich nicht in Todesbedrohung, aber unheimlich schwer durch Krankheit gezeichnet. Da war viel Verzweiflung, Verlorenheit, einfach Größen, die mit Tod auch mitgehen. Und beim zweiten Musical, da gab es einen jungen Mann und dann wurde auch in die Kindheit zurückgeblendet. Und das war jemand, das Musical hieß Leben auf die harte Tour, der viel Schlimmes erlebt hat und sich dann dazu entschloss, ein richtig harter Typ zu werden, sich der Gewalt zu öffnen, schlimme Dinge so zu tun. Und es wurde auch seine Kindheit gezeigt. Und dann wurde er gemobbt, wurde er ausgegrenzt, wurde er gedemütigt. Und in ihm entstand eine Sehnsucht, eine Hoffnung nach Befreiung. Und das war für ihn der Tod. Und ich erzähle es deswegen, weil das für ganz viele Menschen ein Thema ist. Sie suchen Erlösung, sie suchen, dass sie aus ihrer Not, aus ihrem Schmerz ausbrechen können. Und die Antwort darauf ist Tod. Ich will sterben. Und so war es auch bei diesem jungen Mann. Den Schmerz nicht mehr fühlen, einfach diesen Schmerz nicht mehr fühlen zu müssen. Aus diesem Leben austreten zu können, rauszugehen. Und der Tod ist mein Erlöser, Tod, du bist mein Freund. So waren seine Worte. Und es ist keine Einzelgeschichte. Auch ich habe in meinem Leben eine Phase gehabt, wo das bei mir auch so war. Mensch, der Tod, das wäre doch eine Lösung. Diesen ganzen Kram nicht mehr haben. Todesgedanken. Und das ist eine schlimme Sache und das macht viel mit uns. Und wenn wir uns dem einmal geöffnet haben, gehen gewisse Türen auf, die nicht unbedingt dann gleich wieder zugehen. Die auch nicht unbedingt sofort wieder zugehen, auch wenn wir uns bekehrt haben, mit Jesus unterwegs sind. Weil in dem Moment erhöhen wir den Tod. Als Löser, als Erlöser, als Erretter. Und manch einer kennt es noch als Christ, dass eine Dunkelheit nach ihm greift, dass Todesgedanken nach ihm greifen, obwohl er doch weiß, Mensch, Jesus ist doch das Leben, Jesus ist mein Retter, aber trotzdem ist diese Todesnähe da. Weil wir dem Tod ein Stück eine Tür geöffnet haben, ihn geehrt haben, du bist jemand, der mich auch erlösen kann. In dieser Geschichte ging das dann weiter und er hat versucht, das dann konkret umzusetzen. Sein Weg waren Tabletten. Und dann hat der Gott des Lebens, der Fürst des Lebens, wie die Bibel ihn auch nennt, hat eingegriffen. Und er hat eine Begegnung mit Gott gehabt und dass Gott zu ihm sagt, wirf dein Leben nicht weg, dein Leben hat einen besonderen Wert für mich. Wirf dein Leben nicht weg, dein Leben hat einen besonderen Wert für mich. Das hat ihn aufgehalten, als er später darüber nachdachte, er und war seine Worte, und wie gesagt, eine authentische Geschichte, was soll mein Leben schon wert sein? Er folgte seinem Weg weiter, aber Gottes Wort ist voller Macht, voller Kraft. Und Gott kann wie Leitplanken setzen. Und das hatte er im Leben dieses Menschen auch getan. Der machte seinen Mist, seine Blödheiten, die zum Teil auch lebensgefährlich waren. Aber immer wieder leuchtete dieses Wort auf, das ihn an manchen Dingen zurückhielt. Und irgendwann hat er sich auch bekehrt. Und das Lustige war ihm bei einer Frauenveranstaltung. Irgendwie hatte seine Schwester es geschafft, ihn zu einem christlichen Frauenabend hinzubekommen, wie auch immer. Gott ist groß und da hat er sich bekehrt. Halleluja. Und ich meine, Hauptsache ist ja Jesus. Ne? Genau. Und dann verlief dieses Leben auch anders. Am letzten Abend, am Freitag, war das Thema Tod wieder ein ganz großes Thema. Und es gab eine herrliche Szene, eine wirklich gewaltige Szene, die auch ich in meinem Herzen mitgenommen habe. Und diese junge Frau hat dann eben diesen Verlust ihrer Mutter erlebt. Aber das Krasse war, dass einen kleinen Moment vor dem Tod der Mutter hat Jesus ihr eine Vision gegeben, wie er am Bett dieser Mutter steht und mit diesen Worten, wie es bei Jesu Kreuzigung ist, wie er es zu dem Schächer sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, dass ihr auch so in Lettern, in Buchstaben gezeigt hat. Und ihr war klar, meine Mutter ist gerettet. Und er hat ihr einen wie einen Pfeiler hingesetzt. Und das kann Jesus. Auch wenn ein ganzes Leben voller Sturm ist, voller Tod, voller Zerbruch ist, kann Jesus, weil er einfach Gott ist, das in einem Wort, in einer Begegnung tun, dass da wie eine Säule steht, die trotzdem trägt. Und so hat er das dieser Frau gegeben, dass sie wusste, meine Mutter ist bei Jesus, meine Mutter ist gerettet. Und es hat ihr einen Halt, einen Trost gegeben, dass sie deswegen in einer ganz anderen Verfassung dann auch das tragen konnte, dass ihre Mutter gestorben ist. Und es war auch eine Vorbereitung für mehr, denn danach gab es weitere Todesfälle in ihrer Familie. Die Großväter sind gestorben und ich habe es nicht genau richtig, ich glaube, der Vater ist auch noch gestorben. Ne? War jemand da, waren einige dabei? War der Vater auch noch? Ja? Also es war wirklich der Hammer. Und dann haben Angst und Verzweiflung an ihr gerissen. Und es wurde wirklich wundervoll dargestellt, dass so andere Personen in schwarz gekleidet, wie man das sich naheliegenderweise vorstellt, an ihr rissen, dann auch zu ihr sprachen, der Verlust wird nicht aufhören, du bist verloren und so. Und es wurde dieser Kampf dargestellt. Und manch einer von uns wird genau das auch schon erlebt haben. Und auch ich habe das schon erlebt, wie Angst, Verzweiflung, Schmerz, Zorn, Hass an dir reißen können und du bist wie in einer Welle, die dich umkippt und hin und her reißt und du spürst ein Stück von Verlorenheit. Aber dann kam Jesus da rein und sie wendete sich zu Jesus. Und diese dunklen Dinge mussten Schritte zurückgehen. Jesus ging auf sie zu und sie ging auf Jesus zu. Und ein herrliches Bild dieser Wahrheit. Jesus ist stärker als die Finsternis. Jesus ist stärker als der Tod. Er ist größer. Ja, es gibt diese Dunkelheiten in dieser Erdenzeit. In dieser Erdenzeit. Im Himmel gibt es das nicht. Und auf der neuen Erde gibt es das auch nicht. Hier in dieser Erdenzeit gibt es das noch. Und ich möchte mit dir jetzt in einen Bibeltext reingehen, wo Jesus auch mit dem Tod umgeht, dem Tod widersteht. Ich möchte etwas genauer hingucken, weil ich dir das mir was für dein Herz wünsche. Dass Gottes Wort in deinem Herzen steht mit dieser Botschaft. Er ist stärker als der Tod, denn uns allen Für uns alle ist es eine Größe, die uns im Leben leider begleitet, aber wir dürfen im Sieg, wir dürfen in diesem Licht und Trost leben. Dafür will er uns helfen, soll uns Gottes Wort helfen. Und ich bitte jetzt mal den Harald, uns den Predigttext ranzuwerfen und ich lese mit euch in Johannes 11, und es geht um die Geschichte vom Lazarus. So, ich gucken wir mal. Genau, wir fangen da oben mal bei 17 an oder ich lese vielleicht aus der Schrift. Warte kurz. Mal kurz gucken, wie ich das jetzt hier ordne. Okay, Harald, mach mal bitte auf Vers 1. Wir fangen mal ruhig bei Johannes 11, Vers 1 an. Harald, dann würde ich mal da anfangen vorzulesen. Gehen wir noch ein bisschen nach oben. So. Oder sonst schlage ich hier doch nochmal auf, dann kannst du so ein bisschen. Ja, prima. Jetzt noch ein bisschen höher. Genau, sind dann Johannes. Ach, du hast jetzt Johannes 11, 17. Habe ich das so gesagt? Doch, stimmt, du hast recht. Entschuldigung, Harald, mein Fehler. Das war nur in meiner Betrachtung vorher. Okay, also ich lese ab 17. So, und also Jesus ist nach Bethanien gekommen und begegnet dieser Familie, zu der Maria, Martha und auch der Lazarus gehören. Und da geht es so los. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Mann, nach dem Motto, warum kommst du jetzt? Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er aufstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du doch hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das zweite Mal hört Jesus diese Worte, wärst du doch da gewesen, warum kommst du so spät? Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und er bebte. In einer anderen Übersetzung heißt es, er seufzte im Geist. Dachte, oh Mann, Leute, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Ich würde das nicht mit Weinen übersetzen, weil die Bibel sonst mit Tränen und Weinen das auch direkt formuliert, sondern es ging ihm die Augen über, sondern mehr so ein starkes Wundern hier zu verstehen. Ihm gingen die Augen über, da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Das dritte Mal. Nach dem Motto, warum kommt er erst jetzt? Er hätte ihn doch heilen können. Weil so kannte man Jesus. Das ist der, der auch schlimme Krankheiten heilen kann. Jesus hat diese Kräfte. Mensch, der hätte ihn doch heilen können. Warum kann das jetzt hier nicht kommen? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinkt schon. Der liegt seit 4 Tagen dort. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes Willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Wow. Jesus erweckt den Lazarus zum Leben. Und ich will mit euch mal so ein bisschen hinschauen, was vielleicht noch die zusätzliche Besonderheit an diesem Text ist. Jesus hört ja 3-mal, warum kommst du erst jetzt? 3-mal. Und das ist natürlich jetzt kein Zufall in dem Text, dass das da 3-mal steht. Da kommt das ist eine Betonung der Haltung, was in diesen Menschen ist. Jesus, du kommst zu spät. Ja, Jesus kann heilen. Ja, Jesus ist Rettung, aber Gott kommt zu spät. Steht auf der einen Seite. Und wie reagiert Jesus darauf? Was sagt uns die Reaktion? Hier stand er, ergrimmte im Geist. In einer anderen Übersetzung heißt es, und er seufzte im Geist. Ist ein tiefes, oh Mann, wo ist euer Glaube? Und hier ist eine starke Betonung dessen, nein, ich komme nicht nur nicht zu spät. Ich glaube, Jesus war ziemlich gut in seinem Timing. Sondern es macht nichts. Es macht nichts. Harald, lass uns doch nochmal in die ersten Verse von Johannes 11 gehen. Und das Verrückte ist, es war Jesu Absicht. Jesus war nicht nur einfach dann eben da, nach dem Motto, macht euch keine Sorgen, ich regel das schon. Jesus hat das selber so arrangiert, dass er zu spät ist. Also in deren Augen. Ich lese euch mal die Vorgeschichte vor. Es lag aber krank Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester dort. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Ist das 12 oder ist das 11 am Anfang? Okay. Gut, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, liegt krank. Nach dem Motto, komm schnell. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Jesus hat mit Absicht gesagt, nee, ich bleibe noch. Weil er genau zu diesem Punkt hin wollte. okay, ich komme nicht so schnell, dass er geheilt wird, er wird sterben. Aber für Gott ist es nicht das letzte Wort, dass jemand stirbt, sondern er kann erwecken. Und das tut er dann also. Und damit zeigt Jesus etwas, was für uns Menschen vollkommen anders ist und auch wirklich anders ist. Für uns ist der Tod eine Grenze, über die wir nicht hinwegkommen. Kein Mensch kann sich dem entziehen. Es gibt vielleicht eine Handvoll Menschen, die das mit Gottes Hilfe geschafft haben. Im Alten Testament lesen wir von einem Henoch, der in den Himmel entrückt wurde, auch von Elia. Es ist Elia, der in den Himmel entrückt wurde. Es gibt so ein paar Einzelne und es wird auch vielleicht noch ein paar Menschen, oder es wird noch ein paar Menschen geben, die Bibel nicht nennt, wo Gott auch das getan hat. Aber für 99,9999999% gilt, dass sie an dem Tod nicht vorbeikommen. Es gibt die Geschichte von einem Menschen, der auch Lazarus heißt. Das ist der Arme, der vor der Tür eines Reichen liegt und wo dann der Arme stirbt, der Reiche stirbt und deutlich wird, es gibt eine unendlich große Kluft zwischen denen, die mit Christus gestorben sind, denen, die ohne Christus gestorben sind. Da ist der Tod und wir können nichts machen. Wir können ihn auch nicht wieder ändern. Wir haben diese Macht nicht. Aber wir müssen lernen, Jesus ist Mensch geworden, aber er ist Gott. Er ist Gott. Und es ist immer wieder eine Herausforderung für uns, dass wir ihn nicht so vermenschlichen, bei aller Herausforderung, dass er ja Mensch geworden ist. Aber er hat eine andere Liebe. Er hat eine andere Geduld. Er hat eine andere Macht. Er hat auch ein anderes Alter, eine andere Weisheit. Er kennt sich ganz anders aus. Er ist wirklich Gott. Das ist so wichtig, an Jesus zu erkennen. Er ist Gott und dass wir ihn auch so behandeln. Von der Ehre her, aber auch vom Zutrauen her. Nicht nur der, der ein bisschen hilft, ein bisschen segnet, weil das können du und ich auch. Ne? Auch wir können anderen Menschen hoffentlich zum Segen werden. Durch Ermutigung, durch Hilfeleistung, durch Geschenke oder was nicht was. Auch Menschen können andere Menschen segnen. Aber Jesus spielt eine ganz andere Liga. Er ist Gott. Ist er dort also in Bethanien und es wird deutlich, was Jesus durch seine Reaktion sagt. Er seufzte im Geist, er grimmte, der Tod ist für mich gar nichts. Mir ist aufgefallen, es ist nicht spektakulär. Wenn wir hier beten und jemand steht auf dem Rollstuhl auf, ist das spektakulär? Aber Hammer. Wenn wir jemanden haben, der an einer Krankheit, was ich was, verstirbt und wir beten und der wird wieder erweckt, mega. Ja? Was wäre das für ein Ding? Bei Jesus ist es zwar herrlich, aber wie geht Jesus in dieser Geschichte mit dem Thema, ich bin größer als der Tod um? Unspektakulär. Und damit drückt er aus, der Tod ist für mich gar nichts. Ich bin so viel größer als der Tod. Fürchtet euch nicht. Und er erwartet sogar von den Leuten, an ihn zu glauben, dass er größer ist als der Tod. Diese Demonstration, dass Jesus zeigen will, hey, der Tod ist für mich gar nichts, geht weiter. Es gibt kein vollmächtiges Wort, wo Jesus jetzt spricht, und Lazarus, ich sage dir, erwache wieder zum Leben und steh auf. Was natürlich angemessen gewesen wäre. Aber interessant, wie die Bibel hier spricht. Da steht nicht mal ein Bitten, was er schon getan haben wird. Aber was die Bibel genau erwähnt ist, und ich danke dir, dass du mich erhört hast, sagt Jesus hier. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und die Lanzenleute, die zuhören, hören auch kein Erweckungswort. Die hören nur ein, Lazarus, komm heraus. Versteht ihr? Natürlich hat er durch sein Wort ihn erweckt. Aber es ist eine Betonung, Jesus muss sich nicht groß anstrengen. Es ist eine Betonung, dass er nicht zu den Leuten sagt, okay, das konntet ihr euch gar nicht vorstellen. Das konntet ihr nicht erwarten, dass ich sogar noch stärker bin als der Tod. Sondern dieser Text ist genau andersrum. Leute, den Tod, den nehme ich mal ebenso mit. Glaubt mir das. Den wische ich beiseite. Ich bin größer als der Tod. Und er drückt seine gewaltige Macht aus. Es gab neben Jesus ja auch andere, die Wunder getan haben. Auch damals. Aus welcher Quelle die das getan haben, ist wieder eine andere Frage. Aber das ist eine andere Qualität. Jesus weist sich als dieser Gott des Lebens aus. Dieser Fürst des Lebens. Wow, was für ein Gott. Und weil das dieser Ausweis ist, okay, das kann nur der Christus, das ist Gott, gibt es diese gewaltige Reaktion, und die will ich mit euch jetzt gerade nochmal angucken. Hier steht ja am Ende, ich glaube, Harald, Vers 45 war das, glaube ich, ne? Wenn du vielleicht die eine Passage gerade nochmal ranschmeißt und dann das Ende, genau, die 45, wenn wir den nochmal einmal haben, unten, oder ist es 44? Da heißt es dann, genau, ein bisschen scrollen, genau, jetzt die, da. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Also die, die in Trauer waren, die auch noch gesagt hatten, Jesus, warum kommst du zu spät? Mensch, hättest du heilen können. Das dreht sich um und die glauben. Und was passiert jetzt? Ist jetzt die Feier? Wäre doch gut, oder? Ein Mensch wird erweckt. Gott hat sich verherrlicht, gewaltig. Mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Ein paar gingen also nicht in Glauben und Lobpreis und freuten sich und sagten, was ist denn jetzt los? Da muss ich mal zu den Pharisäern. Gehen dahin. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer einen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nichts. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in diesem Jahr Hoherpriester war, weiß, sagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Welch eine Schrecklichkeit. Welch eine Schrecklichkeit. Jesus heilt einen Menschen, heilt ihn nicht nur, erweckt ihn zum Leben und sie kommen zu der Reaktion, okay, den müssen wir töten. Boah, was für eine Schrecklichkeit. Geht's weiter, da ging Jesus nicht mehr frei umher unter den Juden, sondern ging von dort weg in eine Gegend nahe der Wüste, eine Stadt mit Namen Ephraim und blieb dort mit den Jüngern. Es war aber nahe das Passafest der Juden und viele aus der Gegend gingen hinauf nach Jerusalem vor dem Fest, dass sie sich reinigten. Da suchten sie Jesus und redeten miteinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr? Er wird doch nicht zum Fest kommen. Die hohen Priester und Pharisäer aber hatten geboten, wenn jemand wüsste, wo er wäre, sollte er es anzeigen, damit sie ihn ergreifen könnten. Mit dieser vollmächtigen Tat hat Jesus sich gerade noch mal extra die Feinde gemacht. Weil er demonstriert seine Hoheit, er demonstriert seine Macht. Diese außerordentliche Qualität, was keiner kann, wo keiner größer ist als der Tod. Auch kein Teufel, was ich was. Nein, nur Gott, nur Jesus ist größer als der Tod. Und bevor wir da noch mal weiter gucken, was das weiter bedeutet, noch mal für dich auch dieses Wort. Ist das in deinem Herzen wirklich angekommen? Oder liebäugelst du vielleicht auch noch manchmal mit dem Tod? Kommen manchmal Todesgedanken zu dir? Lass diese Vollmacht Jesu zu. Lass ihn als diesen Fürst des Lebens in dein Herz, der allen Tod aus deinem Herzen, dein Denken treibt. Oder wenn du, wie auch von den Musicals erzählt, du Schlimmes erlebt hast, genauso auch meine Geschichte, als Teenager seine Mutter zu verlieren. Und dann bleibt das in unserer Geschichte, in unseren Herzen. Bitte Jesus in diese Zeit, bitte Jesus in dein Herz hinein. Lass ihn das rausnehmen, wo dieser Todesschatten in deinem Herzen liegt. Wo du das gar nicht aussuchen konntest, ob der da reinkommt oder nicht. Aber Jesus ist stärker als der Tod. Nimm das in dein Herz rein, dass du diese Befreiung erlebst und diese Erhöhung. Vielleicht wunderst du dich manchmal, dass du Gott nicht mehr zutrauen kannst, dass dein Glaube nicht noch weiter zu ihm geht, wo du denkst, es müsste doch eigentlich. Aber vielleicht ist genau das ein Punkt, dass eine Befreiung notwendig ist, wo du mit Tod so traurig, so schmerzhaft in Verbindung gekommen bist. Harald, mach mal bitte Johannes 12. Ich will noch eine letzte Passage mit euch lesen und dann gehen wir auch gleich zum Abendmahl. Denn es ist nicht nur ein Sieg, dass jemand wieder lebt, es ist mehr noch, was es tut. Was Jesus getan hat und was diese Vollmacht über den Tod bedeutet von Jesus. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Lazarus wieder im normalen Leben angekommen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von ungefähr unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber war erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen es lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus, lass sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Diese Rettungsmacht vor dem Tod ist so eine Predigt und dass es Menschen anzieht. Und jetzt, es öffnet die Türen. Ein paar Verse noch. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menschen öffnen sich. Er wird willkommen geheißen als König. Und das steht in Verbindung mit dieser Macht, die größer ist als der Tod. Und ich schließe den Kreis und komme zum Ende da an, wo ich gestartet bin, an diesem Abend bei Live on Stage. Und das ist diese Einladung dann gewesen, diesem Jesus Christus sein Leben zu geben. Diesem Jesus Christus neu, sein Vertrauen zu geben, ihm diese Hoheit zu geben. Ja, sei du dieser Herr in meinem Leben und dass du den Tod vertreibst. Und lasst uns das in unseren Herzen ganz tief verankern. Denn wir leben in einer Welt, wo es leider viel Tod gibt. Ob du jung bist oder alt, es ist leider ein Thema, mit dem wir alle umgehen müssen. Aber der Größere will an unserer Seite stehen. Der Größere will in unseren Herzen scheinen. Und was können wir anderen für eine Hoffnung sein? Durch unser Zeugnis, durch unser Gebet, durch unser Lied, ihn zu preisen. Dieser Decke von Dunkelheit zu widerstehen, die einem durch Corona angefangen, mit Ukraine weiter und so weiter und so weiter bedecken kann. Nein, wir sind keine depressiven Menschen. Wir haben Hoffnung in dieser Welt und in der nächsten. Weil Jesus ist stärker als der Tod. Amen. Einen kleinen Moment, wir gehen über zum Abendmahl. Ein guter Ort, genau das nochmal vielleicht auch innerlich für dich zu bekennen, ihm dafür zu danken. Wir gehen zum Abendmahl.